Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Willkommen zu den Zwischentönen mit Marja Elmenreich am Mikrofon. Ich freue mich auf ein Gespräch mit dem niederländischen Schriftsteller Gerbrand Bakker. In seinen Romanen begegnet man immer wieder Menschen, die lieber ein Wort zu wenig als eines zu viel sagen, die schmerzhafte Familienerlebnisse verschweigen, aber sie damit nicht ungeschehen machen können. So zum Beispiel in seinem jüngsten Roman Der Sohn des Friseurs oder in Oben ist es still. Für dieses Buch wurden Gerbrand Bakker und sein Übersetzer 2010 mit dem renommierten Dublin Literary Award ausgezeichnet. Oben ist es still wurde mittlerweile in mehr als 30 Sprachen übersetzt und auch verfilmt. Doch Fiktion ist nur die eine Seite von Gerbrand Bakkers literarischem Schaffen. In Kolumnen und Essays schreibt der diplomierte Gärtner über Flora und Fauna und seit ein paar Jahren in ganz eigenen autobiografischen Büchern über sein Leben in der Eifel und in Amsterdam, über seine Depressionen, über die Menschen und nicht zuletzt die Tiere, denen er begegnet. Gerbrand Bakker, willkommen zu den Zwischentönen.
Hallo.
Apropos Tiere, wir sitzen jetzt zu zweit im Studio, aber ich hatte vorher mir die Frage gestellt, ob Sie womöglich Ihren Hund mitbringen?
War das gestattet?
Wahrscheinlich im Funkhaus nicht, aber nee. Die Frage habe ich gestellt, weil er Sie ja sonst auch so zu beruflichen Terminen begleitet.
Ja, die.
Die.
Ich sage immer der, aber es ist die. Die kommt eigentlich immer mit auf Lesungen. Geht nicht immer gut. Wenn die nicht da ist, ist es auch lecker ruhig. Und hier ist es sehr gut, dass die nicht dabei ist.
Die heißt die Floris ein. Ich bin jetzt keine Expertin für Hunderassen. Jack Russell Terrier?
Fox Terrier. Ein rein rassiger, glatthaariger Fox Terrier.
Was sagt das über den Charakter von Floris aus?
Festbeißen und nicht gehen lassen. Und immer viel Betrieb. Die kann eigentlich tagsüber sich nicht hinlegen und einfach schlafen gehen.
Lässt sie in Ruhe schreiben oder ist sie dann auch immer auf Krawall gebürstet?
Die will immer, wenn ich hinten meinen Laptop sitze, auf meine Schoß. Und das geht nicht. Und dann schiebe ich die auf die Schoß meiner Freund.
Kümmert sich jemand anderes um Floris?
Ja.
Aber bei Lesung, das habe ich selbst vor kurzem in Köln erlebt, da zieht Floris auch schon mal die Aufmerksamkeit sehr auf sich und stiehlt ihnen in einer gewissen Weise die Show.
Ja, und deswegen ist es doch ab und zu gut, dass der Hund dabei ist, weil ich sage immer, wenn man eine Lesung macht, dann muss man immer hoffen, dass es ein heiterer Abend ist und dass die Leute lachen. Und wenn man so ein Hundchen dabei hat, hat man schon halb gewonnen. Dann am Ende der Lesung, dann wird geklatscht und dann denkt Floris auf einem A, das ist für mich. Und die fängt dann an zu jaulen.
Mhm, ja. Zu jaulen und zu bellen habe ich zumindest so erlebt. Ich habe vor kurzem in dem Buchladen meines Vertrauens eine Postkarte gesehen und auf der stand Having a dog, having a friend, was ja so viel heißt wie wer einen Hund besitzt, hat einen Freund. Ist das eine Postkarte, die Sie sofort gekauft hätten?
Ja, das stimmt. Einfach. Ein Hund ist so unglaublich treu. Und was ich irgendwo auch liebe mit Hunden ist, dass man nie genau weiß, was die wollen. Also es bleibt immer, man muss immer richtig auf Gefühl spüren, was so ein Hund will. Ja, das liebe ich auch.
Ich habe so ein bisschen den Eindruck, als würden Hunde besonders gut zu Schriftstellerinnen und Schriftstellern passen.
Ui, now, es sind sehr viele Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die sagen wollen, nein, das sind natürlich Katzen. Es gibt Katzen-Schriftsteller-Kalender, aber ich glaube, es gibt noch keine Schriftsteller-Hunde-Kalender.
Aber Sie könnten eigentlich einen füllen, ne? Weil fast in jedem Buch von Ihnen kommt ein Hund vor.
Ja.
Mal als treuer Lebensbegleiter, mal als ganz wichtiges Familienmitglied, auch mal als Protagonist, als Hauptfigur, wenn man das über Tiere so sagen kann. Was hat ein Hund literarisch zu bieten?
Ich sage mal, ein Hund funktioniert oft auch als Schmiermittel zwischen Menschen. Wenn Menschen nicht sehr gut miteinander reden können, dann kann ein Hund, ja, wie gesagt, Schmiermittel sein. Und vielleicht brauche ich darum auch Hunde in meinen Büchern.
Weil die Menschen in ihren Büchern nicht allzu viel sprechen?
Nein, nicht sehr viel. Ich beschreibe auch am liebsten. Ne? Ich glaube, ich psychologisiere kaum in meinen Büchern. Ich versuche mit Dingen zu beschreiben, auch die Charakter der Leute zu beschreiben. Und wenn man redet, da ist immer etwas da hinten. Ne? Man weiß nie genau, was wird gemeint, ist das ironisch jetzt. Naja, und die sind immer ehrlich auch, eh? Was sie auch machen. Ob die Tiere dich fressen, wie ein Löwe oder was auch, oder ein Nilpferd. Die tun, was die tun wollen. Ja, das ist auch erfrischend, wenn man Tiere vergleicht mit Menschen.
Und damit kommen wir eigentlich zwangsläufig zu einem Hund, der ganz besonders immer das gemacht hat, was er wollte. Über einen Hund müssen wir unbedingt sprechen in Ihrem Leben. Sie haben ihn sogar in einem Buchtitel verewigt, Jasper und sein Knecht, das erste Buch einer autobiografischen Reihe. Und dieser Jasper besaß, muss man sagen, weil Jasper nicht mehr lebt, aber in dem Buch besitzt Jasper einen wirklich eigenen Kopf. Sie beide, so macht es den Eindruck, ringen die ganze Zeit ihres Zusammenseins miteinander. Sie haben, wenn man es mal jetzt mal ein bisschen psychologisieren darf, so ein Nähe-Distanz-Thema miteinander. Jasper haut ab, Jasper kommt wieder, Jasper möchte Mitleine, dann doch nicht Mitleine. Jasper wartet auf sie und sie unterstellen Jasper auch immer wieder Gefühle, mal sowas wie Schuldbewusstsein, mal Eifersucht. Man möchte fast meinen, Jasper sei ein Mensch, wenn man das nicht weiß, dass er ein Hund ist.
Ja, damals gab es in meinem Leben noch kein anderer Mensch, ein wichtiger Mensch.
Ein Mensch auf zwei Beinen gab es nicht.
Nee, also ich war allein. Und ja, dieser Hund, der ist zu mir gekommen, damals war er schon anderthalb, kam von einer griechischen Insel. Und ja, dieser Hund war unglaublich schwierig. Aber ich habe bemerkt, desto schwieriger der Hund, desto mehr man ihn liebt. Das kam vor allem am Moment seines Sterbens, höchstwahrscheinlich ein Gehirntumor. Er hat sich erblindet am Ende, es war schrecklich. Und in diesen letzten zwei Wochen hat er hat sich endlich geöffnet, wie ich gehofft hätte, am Anfang. Das ist ein Hund, ein treuer Freund. Aber so zwei Wochen vor dem Ende hat er endlich das gemacht. Und dann kann man auch so viel Mitleid haben mit so einem Tier. Weil das Tier kann nichts dafür. Die hat das und das mitgemacht wahrscheinlich als Welpe. Kommt auf einem aus Griechenland in der Eifel und Amsterdam. Und das Tier hat keine Schuld daran. Und ich war wirklich sein Knecht.
Das Buch heißt Jasper und sein Knecht, genau. Und da muss man jetzt nicht lange rätseln, wer der Knecht war.
Ja, ich also, natürlich.
Jasper hatte die Hosen an, im übertragenen Sinne. Wo wir es gerade schon von komplexen Beziehungen haben, da passt vielleicht auch ganz gut unsere erste Musik. Sie mögen die Chansons von Jacques Brel. Wir hören aber nicht den Meister selbst, sondern wir hören die niederländische Sängerin Wende. Was mögen Sie denn an Ihren Brel-Interpretationen so gerne?
Ja, ich bin ein Riesenliebhaber von Wende. Die ist also sehr, sehr bekannt in Holland. Und die macht immer etwas anderes aus der Originalsong. Viele Leute sagen dann, nein, das Original ist immer das Beste. So. Aber ich bin nicht damit einverstanden. Ich finde, dass Wende von fast alle Lieder, die Covers sind, macht sie etwas Schöneres und Besseres. Und ich finde, naja, Brels Nummer Kitepa ist natürlich auch wunderbar, aber Wendes Nummer Kitepa ist, ja, sehr gut.
Pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi. le cœur du bonheur. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas.
Ne me quitte pas. Wende Snyders sang den Brel-Klassiker auf Wunsch unseres heutigen Zwischentöne-Gastes, Herbrand Bakker. In diesem Chanson geht es noch um die Angst vor dem Verlassenwerden. In Ihren Romanen, Herr Bakker, sind die Figuren oft schon einen Schritt weiter. Für die ist nämlich das Verlassenwerden, das Zurückgelassenwerden Realität geworden. Mal wird ein Zwillingsbruder durch einen Autounfall aus dem Leben gerissen. Mal verlässt eine Mutter, mal eine Ehefrau, mal ein Ehemann und werdender Vater ohne Ansage das gemeinsame Leben. So ein Verlust ohne Erklärung bzw. ohne Ansage. Ist das die schlimmste Form des Verlassenwerdens?
Wow.
Große Frage.
Wow, das ist ja eine Riesenfrage. Naja, jetzt werde ich wieder, wie wir in Holland sagen, mit meiner Nase auf der Sache gedrückt. Es sind natürlich immer andere Leute, Journalisten, Moderatorinnen, die dann sagen, ey, eigentlich in alle ihre Bücher passiert das und das und das. Oh, yay. Und erst dann...
Merken Sie das Muster? Das glaube ich nicht.
Ja, doch. Ja? Ja, weil, ja, ich bin wirklich so eine, ich nenne das immer ein Hinterkopf-Schriftsteller. Also es kommt, was kommt. Ich denke nicht darüber nach. Ich versuche so wenig wie möglich darüber nachzudenken. Es kommt etwas und nach einem Monat hat man 3-4 Mal so viel, bis das Buch zum Ende geschrieben ist. Mein Lektor in Amsterdam, bei meinem Verlag, mein Lektor ist derjenige, der mir sagt, worüber ein Buch handelt, was dem Thema ist. Weil ich schreibe nicht von einem Thema aus. Aber dann hat man natürlich, dass andere Leute sagen, ja, ihre Bücher gehen immer eigentlich über Verlust. Ja, dann muss ich auch denken, oh je, aber was bedeutet das dann? Also es muss in mich auch etwas sein, was Angst hat vor Verlust. So tief bin ich jetzt da drin. Weiter geht's noch nicht. Für ein wirkliches Antwort muss ich mich einen Monat hinlegen auf eine Couch.
Okay, so viel Zeit haben wir jetzt nicht.
Mit Freud
am Kopfende.
Ja.
Okay, da wir jetzt nicht so viel Zeit haben, versuche ich es gleich noch mit einem Muster hinterher. An Ihren Büchern ist das Besondere, wenn jemand verschwunden ist, auf welche Art und Weise, wird häufig nicht darüber gesprochen.
Naja, das ist, denke ich, etwas, was ich selbst mitgemacht habe. Es gab einen Bruder. Ein Bruder ist ertrunken, schon lange Zeit her. Bauernfamilie. Es gab noch 5 andere Kinder. Ist passiert. Einmal, zweimal weinen. Vorbei.
So haben Sie das erlebt. Ihr Bruder war, glaube ich, 2 Jahre alt. Ja. Sie waren 7 Jahre alt.
Ich war 7. Ja, ich denke, dass diese Situation damals doch mich sehr beeindruckt hat. Also vielleicht kommen viele von diesen Verlusten oder Flüchte in meine Bücher, sind darauf zurückzuleiten.
In Ihrer Familie ist also auch nicht drüber gesprochen worden?
Nein.
Welche Rolle spielt Ihr Bruder heute noch? Wird über Ihren Bruder heute gesprochen, so viele Jahre später?
Ja, jetzt wieder, weil mein Vater ist vor 3 Jahren gestorben, aber mein Vater steht immer noch in seinem Büro zu Hause, in einer Urne. Mutter ist auch 89, fängt immer mehr an, Sachen zu vergessen. Und das kleine Grab von meinem Bruder ist immer noch da. Mhm. Und da wollen die beide auch begraben werden. Nicht begraben, weil die werden beide kremiert, verbrennt. Aber die wollen...
Die Urnen sollen dort beigesetzt werden.
Ja, also dann sind die wieder zu dritt zusammen. Dann kommt natürlich auch eine neue Grabstein und so weiter und so weiter. Naja, wir sind jetzt ein bisschen damit beschäftigt. Meine Mutter, zum Glück, hat eigentlich schon vergessen, dass sie ein Kind verloren hat. Aber ich bemerke in mich selbst auch, dass ich das noch untersuchen will. Jetzt noch, nach 55 Jahren. Weil wir haben immer eine Geschichte gehört. Und die Geschichte besteht dann aus, das ist passiert, das ist passiert. Dann kam dieser Mann auf seinem Fahrrad vorbei, hat kleinen Bruder in den Teich gesehen, Ambulanz, und noch so einige versteinte Sachen. Es ist eine Geschichte geworden, aber eigentlich weiß ich nichts. Und dann auf einem habe ich gedacht, warte mal, bei einem Unfall gibt es doch immer Polizei dabei. Und da habe ich angerufen, die Polizei angerufen, gibt es noch Archive aus dieser 1969 war das. Und jetzt habe ich einen, da muss man einen Brief schreiben, einen Motivationsbrief, warum will man diese Archiven sich angucken, habe ich gemacht. Wir sind jetzt 2 Wochen in Eifel, in 3 Tagen fahren wir wieder nach Amsterdam. Und ich hoffe, dass da ein Brief liegt von der Polizei, die sagt, ja, Sie können kommen oder wir können eine Kopie machen oder was auch.
Wollen Sie Ihre Erinnerungen abgleichen mit dem, was sozusagen faktisch von der Polizei festgehalten wurde?
Ja, ich habe unglaublich viel Lust, das klingt ein bisschen komisch, aber auf diese Fakten, weil meine Erinnerungen sind kaum da. Ich war 7. Es gibt nur sehr kleine, auch oft komische Sachen, die ich mich erinnere, dass ein Onkel hat irgendwo gestanden, wo das gar nicht möglich ist, zum Beispiel. Sehr viel erinnere ich mich nicht. Vielleicht habe ich es auch damals mit Absicht schon weggeschoben. Und ich bemerke, dass ich schreibe jetzt so ein 4. Teil in diese autobiografische Bücherreihe. Und ohne Absicht ist er schon am Anfang des Buches reingekommen, dieser Bruder. Also jetzt denke ich, das Thema dieses 4. autobiografisches Buch ist dieser Bruder.
Macht den Eindruck, als wären diejenigen, die nicht mehr da sind, fast präsenter und machtvoller als diejenigen, die noch da sind.
Naja, und das kann natürlich auch sehr gut so sein. Wenn alle Leute, die das jetzt so hören, sich mal gut überlegen, oh ja, der ist tot, die ist tot. Ja, was für Rolle spielen die eigentlich jetzt noch in ihrem Leben? Ich denke, das ist nicht so etwas Spezielles für mich, weil ich Schriftsteller bin oder was auch. Aber ich denke, ziemlich viele Leute haben das. Und es kommt ein Moment, und das Moment ist für mich jetzt, und dann ist es zu spät. Also ja, vielleicht jetzt rechtzeitig beschäftige ich mich da noch mit.
Ja. Um so eine ganz besondere Leerstelle in einer Familie geht es in Ihrem jüngsten Roman, Der Sohn des Friseurs. Da verlässt, ich habe das vorhin schon angedeutet, ein junger Ehemann und werdender Vater seine Frau und eben auch den ungeborenen Sohn. Für immer und auch ohne Erklärung. Als Erwachsener merkt dann der Sohn, jetzt sind wir wieder sozusagen bei einem Familienmitglied, also merkt dieser Sohn, dass er eigentlich nie trauern durfte, beziehungsweise dass er sich diesen, ich nenne es jetzt mal pränatalen Verlust, nie zugestanden hat. Das war nämlich das Privileg der Mutter, der Witwe. Gibt es sowas, wenn Sie jetzt vielleicht auch an Ihre eigene Familiengeschichte denken, gibt es sowas wie eine Hierarchie des Trauerns in unserer Gesellschaft?
Ja, sicher. Ja.
Das sind dann die Eltern oder die Ehefrauen?
Ja, das habe ich auch immer. Und daran bin ich schuld, nicht meine Vater und Mutter. Ich bin schuld daran. Aber ich habe doch immer so gespürt, dem Verlust meines Bruders ist dem Verlust Vater und Mutter. Ich bin nur ein Bruder. Aber so ist es natürlich nicht. Das kann man denken, das kann man sehr lange denken, aber es kann auch ein Moment kommen, dass man sagt, nein, warte mal, jetzt bin ich dran. Naja, und wie man das dann macht, ich habe das zum Beispiel gemacht mit dem Buch Tage im Juni. Das ist das Buch, worin ich am nächsten gekommen bin, um diese Ereignis in Juni 1969 zu beschreiben. Aber ich habe sehr viele Sachen geändert. Kein Bruder, aber eine Schwester. Kein Ertrinkungstod, aber das Mädchen wird angefahren von einem VW-Bus. Naja, und dann spüre, dass man wieder selbst auch diese Geschichte, wie sagt man das auf Deutsch, verfault.
Verfälscht?
Ja, verfälscht. Mhm. Und dann weiß man einige Jahre später auch nicht mehr, warte mal, stand das noch in dem Buch oder ist das wirklich passiert? Und deswegen auch, dass ich also jetzt wirklich auf der Suche bin nach diesem Prozess verbal von Polizei aus diesem Zeit.
Also Ihre Erinnerungen möchten Sie sozusagen überprüfen und die Erinnerungen sind nun mal trügerisch.
Ja.
Abwesenheit ist in mehrfacher Hinsicht eigentlich in Ihren Romanen ein Thema. Jetzt komme ich nochmal mit dem dritten, was ich rausgelesen habe.
Oh, yeah.
Also die konkreten Geschichten haben wir gerade schon angesprochen von abwesenden Menschen, aber auch im übertragenen Sinne. Sie belassen vieles im Wagen. Sie lassen ihre Leser mit Rätseln zurück. Sie sind von einem Kritiker sogar mal als Meister der Andeutung bezeichnet worden. Also das, was da ist, ist für Sie interessanter als das, was nicht da ist. Oder man kann es auch anders sagen, die Leser und Leserinnen müssen den Rest besorgen, die Deutung.
Ja, das ist so, das stimmt.
Belassen wir es dabei.
Ja, ich denke vielleicht noch darüber nach während dem nächsten Musik.
Vielleicht wäre jetzt eine etwas luftig lockere, gute Laune Musik gar nicht so falsch gewesen, Ihre Musikauswahl, aber so finde ich es eher von der traurig-trotzigen Sorte. Große Gefühle, kann man das so sagen? Große Gefühle suchen Sie in der Musik?
Naja, suchen, die kommen über mich. Ich habe einen sehr guten Freund, er ist auch sehr alt, 96 jetzt, und der kann sich tagelang auf der Couch setzen und jeden Mittag spielt er eine andere Oper. Das geht bei mir nicht. Ab und zu habe ich ein Musikstück, das ich über eine Fernsehserie höre und dann denke, hey, warte mal, das ist schön, das muss ich mal nachsuchen. Und das spiele ich dann einen Monat lang und dann denke ich, boah, jetzt reicht's. Und dann kommt wieder ein neues Lied oder etwas Neues. Also so ein Musikhörer bin ich. Aber ich kann sehr getroffen worden von Musik, das stimmt. Die Frage war nochmal,
ob große Gefühle in der Musik sein müssen, damit Sie sie mögen.
Ja, ich bin ein Westfries, also ich bin geboren in Nordholland und da sind alle die Leute, die sind sehr unsentimental. Nee, das sage ich falsch, die sind sehr sentimental, aber nicht, wenn es sein soll. Ich habe mal gesagt, dass die Bauern aus Nordholland, die halten die Augen trocken, wenn Mutti stirbt, aber wenn ein Kuh stirbt, dann weinen die. Und die können dann auch weinen bei Musik. Und das meine ich mit sentimental. Und Musik ist, finde ich, auch etwas Sentimentales. Und bei Musik kann man ziemlich einfach weinen. Einfacher vielleicht, als wenn etwas wirklich Schreckliches passiert im Leben.
Ich glaube, dafür haben Sie jetzt genau die richtige Musik. Sie haben sich den Cold Song aus der sogenannten Semi-Oper King Arthur von Henry Purcell gewünscht. Da singt jetzt gleich der Genius der Kälte, der sogenannte Cold Genius. Musik aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Aber in Ihren Ohren klingt es nicht nach 17. Jahrhundert.
Nee, ich kann einfach nicht verstehen, dass ein Mensch, der in 1600, was ist es, 48 oder so etwas geboren ist, dass er so etwas damals schon geschrieben haben kann. Aber ich denke, das ist auch, weil zum Beispiel Michael Nyman, Minimal Music kann man sagen, und Michael Nyman hat, habe ich später erst gelernt, ziemlich viel entlehnt von Purcell. Also ich habe das, also in einem modernen Setting habe ich das kennengelernt und deswegen finde ich es schwierig zu bedenken, oi, das ist schon so alt.
Weiterhin mit Marja Elmenreich und unserem Gast heute, dem Schriftsteller Gerbrand Bakker. Herr Bakker, seit 2012 leben Sie weite Teile des Jahres in der Eifel. Reagieren Sie inzwischen auch, wenn Sie jemand deutsch ausgesprochen mit Gerbrand anspricht?
Ja, sicher.
Sie bestehen nicht auf Gerbrand.
Naja, was mich mehr fasziniert, wenn Leute meinen Namen schreiben sollen, Und dann sage ich, naja, G, E. Und von ein G machen die ein H. Immer. In Deutschland finde ich so komisch. Wie spricht man ein H aus?
Herbrand wäre es dann.
Dann wäre es Herbrand. Komisch.
Ein seltener
Vorname. Aber auch sehr interessant.
Ja, ich finde das sprachlich. Und damit sind wir beim Thema. Ein seltener Vorname, Herbrand, habe ich von Ihnen gelernt. Und da Sie jemand sind, der der Herkunft von Namen gerne auf die Spur kommt, auf den Grund gehen, wissen Sie sicherlich, was bedeutet Herbrand?
Speer, Schwert, Herbrand.
Ein Name, der zu Ihnen passt?
Na, nicht wirklich. Nee, ich bin nicht so einer. Ich bin mehr so einer von der Seitenlinie.
Also ein Anti-Herbrand?
Ja, Anti-Herbrand.
Wissen Sie, warum Ihre Eltern Sie so genannt haben?
Ja, das weiß ich genau, weil ich habe zwei ältere Brüder, die heißen Jan und Piet. Jan war meine eine Großvater, Piet war der andere Großvater und dann kam ich, der dritte Sohn. Aber Großvaternamen waren alle.
Waren aus.
Ja. Mhm. Und dann haben sie zurückgegriffen nach einem Urgroßvater. Und damit bin ich ziemlich zufrieden, weil in Holland sagt man dann Jan, Piet und Klaas. Das sind drei Namen, die gehören zusammen. Jan, Piet und Klaas. Es gibt auch Lieder damit. Aber jetzt ist es Jan, Piet und Gerbrand. Ja, ich bin zufrieden damit.
Sind Sie auch zufrieden damit, dass es ein nicht so weit verbreiteter Name ist?
Ja, finde ich auch okay. Weil Bakker, das ist einer der weitest verbreiteten Namen in Holland. Also es ist dann immer gut, um ziemlich spezielle Vorname zu haben.
Sie selbst vergeben ja auch Namen. Also von den Hunden hatten wir es schon. Floris heißt der aktuelle Hund. Jasper hieß ein Hund davor. Wie gehen Sie vor, um Namen zu vergeben? Auf Großväter greifen Sie ja nicht zurück.
Nee. Also Floris war schon Floris. Ich finde es immer noch ein bisschen komisch, weil Floris ist eine Mannen...
Ein männlicher Name.
Männlicher Name. Aber das ist eine ganz andere Diskussion. Ich überlege mich jetzt Jasper. Wieso habe ich Jasper genannt? Er hat ausgesehen wie ein Jasper, denke ich.
Aber wenn Sie Bücher schreiben, bringen die Figuren ja keine Gesichter oder keine Typen mit. Nee. Dann müssen Sie ja auch benennen Sie mal jemanden um oder ist es relativ klar, wer wie heißt?
Das ist sehr schwierig, wenn man schon ein halbes Jahr oder ein Jahr ein Personage Piet genannt hat, dann ist es unglaublich schwierig, um am Ende, dass der Lektor zum Beispiel sagt, nee, das ist doch kein guter Name. Wir machen davon Johann. Ui, nur einmal ist ein Hundename hat sich geändert auf Englisch. Der Hundename war Dus. Aber wenn man Dus schreibt in Englisch, das ist D-O-E-S, dann sagt man das. Also das war nicht möglich.
Das heißt, bei der Übersetzung wurde der Name geändert?
Erst bei der Übersetzung hat sich das geändert. Und damit war ich einverstanden. Ich bin eigentlich immer einverstanden mit alles, was passiert in Übersetzungen. Auch ein anderer Titel zum Beispiel, das finde ich eigentlich schön.
Entfernen sich die Bücher ein Stück von Ihnen, wenn es an die Übersetzung geht?
Oh,
ist es
ja,
gar nicht mehr so nah bei Ihnen?
Eigentlich ist das Buch bei mir schon weg, wenn es in Holland in den Buchladen liegt. Dann bin ich schon ja eigentlich fertig damit. Und deswegen haben Leute, die einen Film von einem meiner Bücher machen wollen, haben auch gar kein Problem mit mir, weil ich sage, naja, mach. Es ist eine ganz andere Kunstform. Ich habe es also auch gesagt bei der Verfilmung von Oben ist es still. Aber dann kommt doch immer ein Moment, dass ich denke, warte mal, so etwas passiert nur einmal im Leben. Und dann habe ich der Regisseurin, Nanook Leopold, eine E-Mail geschrieben. Ich wollte gerne eine Rolle spielen.
Ich habe sie gesehen.
Genau. Und dann hat Nanook gesagt, hey, das ist okay. Und wir kamen auch beide auf dieselbe Rolle. Die hat also in dem Film 7 Sekunden gedauert. Bettenbesorger Gerbrand Bakker. Oh, wunderbar.
Ein Cameo-Auftritt.
Ja, ja.
Lassen Sie uns wieder Musik hören. Den folgenden Song haben Sie als Boost bezeichnet, als Sie mir Ihre Musikliste gemailt haben. Things Can Only Get Better von Dream.
Ich sage Dream, weil es stehen Punkte
Doppelpunkt zwischen
Dream.
Okay.
Ich weiß nicht genau, wie man das, also Englisch. Song habe ich schon in den 80er oder Anfang 90er Jahre gehört. Fand ich damals schon schön. Aber jetzt kam es über The Crown zu mir. Am Ende einer Episode in der letzten Serie war ein Lied gesungen von so ein junges Chor, als ob es ein Psalm war. Aber auf einem kam Things can only get better. Habe ich gedacht, warte mal, das ist doch. Und seitdem spiele ich das sehr oft. Abends, spät, bevor ich ins Bett gehe, weil es, ja, es hat etwas Heiteres.
You can walk my path, you can wear my shoes, learn to talk like me, and be an angel too. But maybe you ain't never gonna feel this way. You ain't never gonna know me, but I know you. I'm singing in our things can only get better. Can only get better. If we see it through, that means me and I'm in you too. So teach me how to think can only get better.
Things can only get better, würde ich übersetzen mit, es kann eigentlich nur besser werden. Das Gefühl aber, dass es nur besser werden kann, das kennen Sie. Depressionen begleiten Sie schon ein Leben lang. Können Sie sagen, wann es angefangen hat? Erinnern Sie sich rückblickend schon im Kindesalter?
Ja, schon im Kindergarten. Es gab bei mir immer solche, Hyperventilieren? Das habe ich eigentlich immer schon gemacht. Mhm. Ja, ziemlich oft war es für mich dann auch unmöglich, um zum Beispiel einen Sporttag mitzumachen, weil es gab keine Luft oder es war etwas in meine Schluckdarm.
Speiseröhre.
Röhre, hoi, hoi, hoi. Da war dann etwas und das konnte ich nicht wegschlucken. Sehr komisch. Und solche Sachen gab es immer. Und wenn man dann so zurückdenkt, ich habe die Theorie, dass die meisten Phobien und diese Hyperventilieren, das ist ein Abwehrmechanismus gegen Depression. Also wenn man an Phobien leidet, dann geht es eigentlich ziemlich gut vielleicht, weil dann hat man immer noch diese Depression auf Abstand.
Wenn man aufwächst wie Sie auf einem Bauernhof in den 1960er Jahren in Wieringerwart in Nordholland, Wie viel Rücksicht konnten Eltern und Geschwister auf dieses besondere Kind, auf diese besonderen Bedürfnisse nehmen?
Ja, nicht viel. Und vor allem natürlich meine Mutti nicht. Und ja.
Fühlten Sie sich unverstanden?
Vielleicht, ja. Unverstanden. Aber wieder, ich habe nie etwas darüber gesagt. Ich habe also ganz allein, sagen wir, gelitten. Jetzt mache ich so das Ding mit meinen Fingern.
Anführungsstriche.
Ja, gelitten. Und ich habe gehofft, ach, das geht einmal, auf einem Tag geht das vorbei und dann ist alles wieder gut. Ich habe auch mal gedacht, aber vielleicht ist, wie ich mich jetzt spüre, ist das gut. Und spüre alle Leute sich wie ich. Das kann man dann auch noch denken.
Das ist die große Menschheitsfrage.
Ja. Vater sowieso nicht, weil der hat immer natürlich gearbeitet, gemolken. Auf einem Bauernhof hat man natürlich immer Arbeit und abends müde, früh ins Bett. Mutter hat Sorgen für 6, 7 Kinder. Also ja, na, das ist doch komisch, dass ich selbst noch nie mich das so gefragt habe. Habe ich mich in meiner Jugend unverstanden gefühlt oder was auch?
War das für Sie ein Glück, dass viele Tiere in Ihrer Nähe waren?
Ich denke ja. Ich war immer mit Hund, war ich sehr, sehr dick. Ich habe auch immer sehr gerne die Kühe betreut. Es gab immer schon Tiere.
Ja. Was hat Sie sonst interessiert als Kind, als Jugendlicher?
Ich denke, ich war derjenige, der am meisten gelesen hat, früher schon. Es gab nicht unglaublich viele Bücher bei uns zu Hause. Wenn, dann meistens alte Bücher und Comics und Spielen. Das ist, denke ich, doch eine der wunderbarsten Sachen, wenn man auf einem Bauernhof in einem Dorf aufwächst, dass man sehr viele Freunde hat, die auch auf einem Bauernhof aufwachsen. Also dann kann man immer bei einer von die Freunde spielen, aufs Heu. Also ja, sehr viel ja, draußen gespielt. Hat Mutti auch immer gesagt.
Geh raus
Geh
zum
doch
spielen.
Draußen spielen und nicht mich um die Beine laufen hier. Nee, hopp, draußen. Ja, so.
Früh schon haben Sie gemerkt, dass Sie schwul sind. Ihre Eltern haben das gewusst, beschreiben Sie in Ihrem Buch.
Was? Haben die das gewusst?
Das haben Sie geschrieben, dass Ihre Mutter Sie erwischt hat, in Anführungsstrichen, um jetzt auch mal dieses Zeichen zu machen.
Das stimmt. Aber warte mal, war das in einem Roman oder war das in einer von diesen autobiografischen
Büchern? In einem
Büchern?
Der autobiografischen Bücher.
Oh je, ja, dann stimmt das. Weil das ist alles der reine Wahrheit.
Dann ist das die Wahrheit. Aber das wurde nicht zum Problem gemacht in der Familie.
Nee, kein Problem. Wenn es für Eltern und Bruder oder Schwester kein Problem ist, dann ist es für mich auch kein Problem. Es ist nicht, das habe ich natürlich bemerkt, es ist anders als anders, okay.
Ist eine Selbstverständlichkeit, die man eigentlich auch in Ihren Büchern so herausliest. Ne? Also in Ihren Romanen ist Schwulsein immer präsent, aber es ist kein eigenes Thema. Ja. Also das ist Ihre Art, Homosexualität auch zu eben besagter Selbstverständlichkeit zu verhelfen.
Ja, so langsam bemerke ich, dass Schwulsein auf meine Art und Weise in meine Bücher zu stecken, das heißt also nie ein Thema daraus machen, das ist mein Aktivismus. Wenn man etwas problematisiert, wenn man etwas thematisiert, dann bekommt es manchmal ein Problem. Es ist manchmal, denke ich, doch besser, kein große Sachen machen aus kleinen Sachen eigentlich.
Welche Rolle hat Religion in Ihrer Familie gespielt? Die Niederlande gelten ja im Ausland, oder es gibt das Klischee des streng kalvinistischen, des strafenden Gottes. War das in der Familie Backer ein Thema?
Gar nicht. Wir waren Atheisten.
Und trotzdem, Jesus Christ Superstar.
Ja.
Die Rockoper von Andrew Lloyd Webber steht als nächstes auf Ihrem Musikwunschzettel.
Aber das ist eine Geschichte.
Eine gute
Geschichte.
Das ist
keine Religion, das ist eine Geschichte.
Wir hören aus Jesus Christ Superstar Gethsemane mit Ted Neely Ihre Musik als Teenager.
Ich war natürlich unglaublich, hat mich verliebt auf diese Ted Neely.
I only want to say if there is a way. Take this cup away from me, for I don't want to taste its poison. Feel it burn me, I have changed. I'm not as sure as when we started. Then I was inspired. Now I'm sad and tired. Listen, surely I've exceeded expectations.
Ein überaus menschlicher Jesus, der seinen Vater nochmal verzweifelt befragt, warum er sterben muss.
Ja.
Und dann sagt er sinngemäß, mach schnell, bevor ich die Meinung ändere. Wut, Resignation, Verzweiflung, was hören Sie draus, Herr Brandbacker?
Ja, Verzweiflung, denke ich, am meisten. Ich war letztens also in Amsterdam zum Musical. Ach, und da kann man alles noch mitsingen. Und das darf man nicht natürlich da in der Saal. Aber ich habe auch mal wieder bemerkt, dass ich diese Jesus eine ziemlich unsympathische Figur finde. Ich bin mehr in das Judas-Kamp.
Sie gehören zum Team Judas?
Team Judas, okay. Ja.
Zu was für einem Team haben Sie als junger Mann gehört? Was war so Ihr Antrieb? Wir hatten es gerade von Wut und Verzweiflung. Was war so, wenn wir vielleicht in die 80er Jahre blicken, was war so Ihr Gefühl, Ihr Sentiment?
Ja, ich hab damals ziemlich viel Sport gemacht und ich war auch, ja, kann ich jetzt sagen, ziemlich gut.
Sie waren Eisschnellläufer?
Ich war Eisschnellläufer, aber in den 80er Jahren und Ende 70er Jahre auch noch. Es gab in unserem Dorf, Wieringenwart, jeden Sommer etwas, das hieß Superstars. Und dann 4 oder 5 Wochenenden lang allerlei Arten von Sport machen. Team gegen Team. Oh, das war wunderbar. Und die 80er Jahre, die erinnere ich mich vor allem von wegen der Musik. Ich liebe immer noch English Synthie-Pop with nice hairdos. Also diese Duran Duran.
Die Föhnfrisuren.
Diese Musik hat mich sehr gefallen. Und ja, immer noch. Ich liebe Elektromusik. Und ich habe auch unglaublich viel getanzt in den 80er Jahren. Donna Summer, I Feel Love, 1/4 Stunde lang. Oh, tanzen, tanzen, tanzen.
Und trotzdem haben Sie, wenn Sie gerade so schwärmen vom Sport und vom Tanzen, trotzdem haben Sie sich für die Schreibtischarbeit entschieden. Sie haben Kulturarbeit studiert. Später haben Sie sich mit historischer Literaturwissenschaft beschäftigt.
Nee, historische Linguistik.
Historische also Linguistik.
Gerade nicht mit Literatur. Also historische Sprachwissenschaft. Ja.
Sie haben in einer wissenschaftlichen Institution gelernt, im Mertens-Institut in Amsterdam. Da wird die Sprache, die Schrift, die Alltagskultur der Niederlande erforscht. Und Sie haben sich mit der Sprache beschäftigt dort. Was haben Sie da gelernt?
Na, Mertens-Institut, da habe ich vor allem, ja, Toponymie heißt das. Ortsnamenkunde. Mhm. Also warum heißt, ja, es klingt so einfach, aber warum heißt Amsterdam Amsterdam? Das kann man forschen mit Morphologie und mit Altmittelholländisch, Altmittelgotisch. Naja, solche Sachen.
Klingt ja nach einem totalen Orchideenfach, nach Spezialwissen. Aber Leserinnen und Leser in den Niederlanden und auch inzwischen darüber hinaus kennen das Innenleben dieses Institutes sehr, sehr gut. Mag man gar nicht glauben. Aber der Schriftsteller und Volkskundler Jerje Voskuil hat über genau dieses Institut einen 7-teiligen Kultroman geschrieben.
Ja.
Auch Sie sind diesem Opus verfallen, oder? Haben schon mehrfach das Buch bzw. die Buchreihe gelesen, das Büro auf Deutsch. Was ist das genau?
4-mal habe ich das schon gelesen. 4-mal 5000 Seiten lang. Ich habe auch hier in Deutschland, wenn ich Lesungen mache über mein eigenes Werk, spreche ich eigentlich immer auch über Voskuil und sage ich, kennen Sie Voskuil? Und die meisten Leute sagen dann natürlich nein. Sage ich, das ist nicht gut. Es gibt ein Buch, das Büro, 7 Teile lang, 5000 Seiten. Und wenn man reintaucht, dann will man nie wieder raus.
Obwohl gar nicht so viel passiert.
Nee, aber das ist doch unglaublich, wenn ein Schriftsteller 5000 Seiten schreiben kann über nichts. Und doch sind ziemlich viele Leser begeistert davon. Und die wollen mehr und mehr und mehr. Ja, dann ist man ein unglaublich guter Schriftsteller.
Erklären Sie uns, was steht auf diesen 5000 Seiten drauf?
Diese Voskuil, Jerje Voskuil, im Buch heißt er Maarten Koning. Er hat sich ein Alter Ego geschaffen, aber man weiß mittlerweile, das war seine Arbeit. Alle die Personagen im Buch sind auch richtige Menschen, wirkliche Menschen. Er arbeitet am Anfang auf diesem Büro für Volkskunde. Nach einer Weile bekommt er Chef von einigen Leuten, die da arbeiten. Und dann, erst dann fangen die Probleme an, weil er kann und will nicht der Chef sein. Er will Solidarität von seinen Mitarbeitern. Und das bekommt er nicht. Und eigentlich ist das große Thema von diesen 5000 Seiten, Solidarität. Er streitet auch immer mit seinem Chef, weil er hat auch wieder einen Chef. Er streitet unglaublich viel mit seiner Frau, Nicoline. Aber das ist alles sehr, sehr komisch. Es ist schrecklich, aber auch sehr komisch. Er fliegt nach Schweden für eine Konferenz über die Weihnachtsbaum oder die Nachgeburt, ein Pferd. Aber mich hat das damals, weiß ich, wenn ich diese 4 Semester da auf das Mertens-Institut war, auch schon sehr gefallen, weil es war so staubig, da. Es war so, dass man gespürt hat, ja, was mache ich hier eigentlich? Ist das wichtig? Nützt das jemand? Aber mich hat das sehr, sehr gefallen. Ich hat mich da sehr sicher gefühlt, war wichtig für mich. Naja, es ist schwierig zu erklären, aber man muss es einfach versuchen. Und wenn man nach das erste Teil nicht weiterkommt, naja, nicht
dann,
weitermachen.
Dann darf man es lassen.
Aber mit ein bisschen Glück ist man reingezogen und will man nur weiterlesen.
Und das war für Sie, Sie haben sich, wie Sie gerade gesagt haben, im Institut wohlgefühlt und Sie haben aus der literarischen Verarbeitung dieses Institutslebens durch J.J. Voskoel sich eigentlich die größte literarische Inspiration geholt. Weil wenn Sie gefragt werden nach Vorbildern, ja, dann ist es genau dieser Stil, diese Art zu schreiben.
Ja, das ist diese Voskoel, der schreibt karg, trocken, er schreibt ohne Metaphern. Na, das liebe ich auch sehr. Ja, der hat mich wirklich unterwiesen. Also ich liebe es, Bücher zu lesen, worin nicht viel passiert, aber die so gut geschrieben sind, dass ich doch immer weiterlesen will. Ich glaube, solche Bücher wollte ich selbst auch schreiben.
Sie haben gerade davon gesprochen, dass Sie von Voskoel auch übernommen haben, sozusagen die Ablehnung von Metaphern.
Ja.
Immer wieder, und damit komme ich jetzt sowohl zu Ihren Büchern als auch zu der Zeit, über die wir gerade reden, immer wieder haben Sie da auch Phasen der Depression erlebt und Sie schreiben in Ihren autobiografischen Büchern ganz ausführlich darüber, aber am Ende bleibt immer die Erkenntnis, eigentlich kann man weder mit Metaphern noch irgendwie anders über Depressionen schreiben.
Ja, und ich denke, das ist auch das Schrecklichste an einer Depression. Man ist so unglaublich allein und einsam. Und was man auch versucht, darüber schreiben, entweder ohne Metaphern oder mit Metaphern. Ich habe also versucht, das ohne zu machen, weil ich auch versuchen wollte, das mal wirklich aufzuschreiben, ne, und nicht zu schreiben, naja, hinten die graue Wolken, scheint immer die Sonne und bla 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 bla. Es ist einfach unbeschreibbar.
Ein großes Nichts, Niemandsland, das sind Worte, ja, die Sie finden.
Ja, ja, ein großes Nichts, Niemandsland, worin man ja wirklich versucht, von einem Sekunde auf die folgende Sekunde zu kommen und dann hoffen, dass auf einen bestimmten Moment der Tag vorbei ist und dann ist es wieder Nacht und dann kommt der nächste Tag. Aber abends kann man noch denken, oh, vielleicht ist es morgen besser. Kann sein. Hey? Things can only get better. Nee, nächster Tag gleich. Das ist das Schlimmste an einer Depression, diese Einsamkeit. Ja.
Jetzt haben Sie Musik angesprochen, kommen wir wieder zur Musik. Zeit für Sam Smith und den großen Erfolgshit Unholy aus dem Jahr 2022. Ein super Song und auch eine beeindruckende Persönlichkeit, Sam Smith.
Ja.
Kick you out if she ever, ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean.
Herr Brandbacker ist zu Gast in den Deutschlandfunk Zwischentönen. Herr Backer, wir erfahren einiges in diesem Gespräch über Sie. Damit erfüllen wir natürlich den Zweck der Sendung. Aber maximale Offenheit begegnet einem in Ihren autobiografischen Büchern. Auf Deutsch bisher erschienen Jasper und sein Knecht, Knecht allein. Sie beschreiben ganz Alltägliches aus der Eifel, aus Amsterdam, wo Sie eine WG mit Ihrem Neffen wahrscheinlich hatten, haben oder hatten. Humorvolles, ernstes, sehr lebenskluge Gedanken, Einsichten in den Literaturbetrieb, aber auch ganz Banales. Was würden Sie sagen, sind das Tagebücher?
Ja, das sind Tagebücher, weil jedes Stück Text fängt an mit einem Datum. Ja.
Klassische Form.
Ja, es sind Tagebücher. Ja.
Und es ist eine typisch niederländische Form, erschienen in einer Reihe, die Privé Domain heißt, auf dem niederländischen Buchmarkt durchaus Tradition hat. Also Schriftsteller öffnen sich in den Niederlanden auf eine ähnliche Art und Weise wie Sie, und Sie wollten auch da mitspielen, mitschreiben?
Ja. Ich glaube, diese Reihe Privé Domain gibt es schon seit 60 Jahren. Das ist ein Institut. Aber eigentlich muss man tot sein. Das heißt,
man schreibt es zu Lebzeiten, aber es wird erst posthum veröffentlicht.
Tchaikovsky, wollte ich sagen, Tschechow, Bruder de Goncourt aus Frankreich, George Orwell, Madame de Savigny, tote Leute. Von wem Tagebücher, Briefen und so weiter zurückgefunden sind. Nie ein Roman, Kurzgeschichte, nee, Ego-Dokumente. Ich habe in 2010 aufgehört, Romane zu schreiben. Und nach einer Weile habe ich bemerkt, okay, keine Romane mehr, weil ich fand Romane unecht und naja, noch so was. Aber nach einer Weile habe ich bemerkt, ich vermisse das Schreiben so. Also die Arbeit, ja, was macht man dann? Und dann gab es eine Buchpräsentation von einer Freundin, Pauline Slot. Und da war ihre Verleger auch. Und dieser Verleger, Arbeiderspers, der veröffentlicht diese Privé-Domain-Reihe. Und ich habe ihn gesehen, habe ich gedacht, warte mal. Und habe gesagt, hey, Peter, kann ich nicht mal so eine Privé-Domain-Teil schreiben? Oh, hat er gesagt, ja, oh, na, ja, komm mal vorbei. Ich bin vorbeigegangen, wir haben darüber geredet und er hat gesagt, fang an. Ich bin nicht der erste lebendige Schriftsteller, der das gemacht hat. Martin Hart, auch hier in Deutschland bekannt, hat auch drei Teile schon geschrieben. Koos van Zomeren ist auch ein sehr guter Schriftsteller. Aber doch, meistens, man sollte tot sein.
Okay, in Ihrem Fall anders. Die deutschen Übersetzungen von Andreas Ecke sind bei Suhrkamp erschienen. Und der Verlag wirbt für diese Bücher damit, dass sie mit packender Ehrlichkeit geschrieben sind. Ist das auch Ihr Ziel oder ist das eher die Sprache des Verlags?
Ja, es ist kein Ziel, ehrlich zu sein. Aber das, ja, das passiert einfach beim Schreiben. Wenn man etwas schreibt, Tagebücher, ja, das sind Tagebücher. Und was passiert, passiert. Und dann muss man auch nicht bei einigen Sachen denken, nee, das, was jetzt passiert ist oder was ich jetzt denke, nee, das geht nicht. Das kann ich nicht aufschreiben. Ich denke dann, ja, schreib auf. Ich habe vorher schon gesagt, auch mit einem Roman, wenn ich den Roman fertig geschrieben habe und dieser Roman liegt im Buchladen, bin ich eigentlich fertig damit. Und dasselbe passiert mit diesen autobiografischen Büchern. Ich schreibe die. Und ich denke, ich sehe die doch ein bisschen dann wie ein Roman. Also wenn so ein Buch im Buchladen liegt, ja, bin ich auch ein bisschen fertig damit. Mhm. Aber das ist nicht so, weil ich schreibe natürlich auch über Personen.
Das sind echte Menschen und mit denen gehen Sie zum Teil ganz schön, ja, mit sich selbst, aber auch mit anderen Menschen ganz schön ins Gericht, sind streng mit denen. Also Sie sind mal genervt von einem Freund, der so im Liebesrausch ist. Sie schreiben darüber, dass Ihr Nachbar Max, ja, dass die Gespräche mit dem eher zäh verlaufen oder dass Sie überhaupt keine Lust haben zum Interview mit einer deutschen Journalistin. Hat Ihnen diese Direktheit schon mal Ärger eingebracht?
Ja. Das Problem ist, wenn man nur heitere, komische, gut verlaufende Sachen schreibt, dann bekommt man ein unglaublich langweiliges Buch. Was so täglich passiert, da passieren allerlei Sachen. Ja, da muss man auch ein bisschen brutal darin sein. Es gibt zum Beispiel im Eifel ein Restaurant, da können wir nie wieder essen, weil ich etwas geschrieben habe in einer von diesen Büchern. Das ist dann so.
Tut Ihnen das leid?
Und naja, was mir leid tut, ist, es ist nicht meine Absicht, um Leute zu beschädigen. Oder, ja, nochmals, es ist ein Tagebuch. Und was passiert auf einem Tag, das passiert?
Haben die Bücher für die Privé-Domain-Reihe in einer gewissen Weise Ihr Leben verändert? Sie haben natürlich früher schon Kolumnen über Ihr Leben geschrieben. Aber ist es jetzt manchmal so, dass Sie beim Erleben schon drüber nachdenken, das schreibe ich nachher im Moment in Band 4?
Man guckt anders auf die Welt. Vielleicht kommt dieser Tag auch, das weiß ich noch nicht. Diesen Tag kann auch sehr gut in dem Tagebuch kommen.
In Band 4 dann?
Band 4.
Können Sie sich vorstellen, jemals wieder aufzuhören?
Eigentlich nicht, nein.
Sie müssen nur noch den Deal mit dem Verleger machen.
Naja, das ist, was damit auch noch mitspielt, ist, dass Arbeiterspers nicht mein eigener Verlag ist. Mein eigener Verlag ist Cossey, auch in Amsterdam. Und Eva Cossey, die Verlegerin, ist nicht sehr...
Die möchte mehr Romane wieder von Ihnen
die
haben.
Die wollen Romane haben, ja.
Wir steuern auf die nächste Musik zu und wir wechseln jetzt mal von der Alltäglichkeit, über die wir gerade gesprochen haben, zur äußersten Künstlichkeit. Richard Strauss hat zuerst seine 5 Lieder Opus 39 für Singstimme und Klavier geschrieben. Wir hören jetzt eine Fassung mit Orchesterbegleitung, nämlich das Lied Befreit. Andrew Davis dirigiert das London Symphony Orchestra und es singt auf ihren ausdrücklichen Wunsch hin die neuseeländische Sopranistin Kirite Kanawa. Warum sollte dies unbedingt sein?
Weil das war der erste Mal, als ich Befreit gehört habe, war das Kirite Kanawa. Ja, und ich finde, die macht das einfach so wunderbar. Also, ja, deswegen.
Herr Brandbacker hat sich Musik von Richard Strauss gewünscht, Befreit, eines der 5 Lieder Opus 39. Herr Backer, Sie sind diesem Lied begegnet vor kurzem, als Sie im Internet recherchiert haben, und zwar nach Kronprinz Wilhelm von Preußen, dem Sohn Wilhelm II. Was wollten Sie über den wissen?
Wir haben gerade gesprochen über meine Verlegerin in Amsterdam und die versucht immer, und das ist sehr gut, mich mit Ideen für Romane zu futtern.
Aus gutem Grund.
Weil ich weiß mittlerweile, okay, ich kann einen Roman schreiben, aber für einen Roman braucht man ein bisschen eine Idee, um anzufangen. Und diese Kronprinz und der Kaiser selbst natürlich auch, die waren nach dem Ersten Weltkrieg beide in Holland. Kronprinz Wilhelm war auf dem Insel Wieringen. Und diese Insel ist, sagen wir, liegt neben meinem Heimatdorf Wieringerwaard. Ja, er hat da so, ich glaube, 6 oder 7 Jahre im Exil gelebt. Und das ist natürlich vielleicht eine sehr gute Romanidee. Und ich habe mich ein Buch bestellt. Ja, ich wollte mal wissen, wie hat er das gemacht mit diesem ganz einfachen Fischer da auf diesem Insel?
Was ist aus der Idee geworden? Wird es ein Roman?
Bis jetzt noch nicht viel. Ich brauche noch etwas. Ich brauche noch etwas mehr, um eventuell daraus etwas zu machen.
Klingt aber nicht nach einer eindeutigen Absage. Also noch haben Sie das Thema nicht fallen gelassen.
Nee, naja, weil das Problem mit diesem Kronprinz Wilhelm ist, dass er ist zurückgegangen nach Deutschland. Und er hat sich später auch noch mit den Nazis, dass man denkt, ja,
der sogenannte
darauf habe ich gar keine Lust. nur diese 6, 7 Jahre auf dem Insel, okay. Aber ich fand es so komisch, dass ich, weil das Lied Befreit kenne ich schon ziemlich lang. Ich finde das ein unglaublich schönes Lied. Man hört eigentlich immer die 4 letzten Lieder. Das ist Richard Strauss, aber Strauss hat natürlich viel mehr Lieder komponiert. Aber dass man mit etwas beschäftigt ist und dann sieht man auf YouTube auf diesem Lied mit Bildern von diesem Kronprinzen, denke ich, hä? Wieso dann? Warum? Was bedeutet das? Das habe ich nicht weiter untersucht. Aber
womöglich gar nichts. Naja. Können Sie denn, jetzt sind Sie bei dem Thema noch nicht ganz entschieden, womöglich, aber können Sie sich schnell von einer Idee verabschieden? Können Sie schnell etwas loslassen?
Eine Idee loslassen?
Wenn Sie merken, das wird nichts.
Ja, das geht ziemlich schnell.
Man könnte sagen, das sieht man an Ihrer Vita. Wir haben über viele Ihrer Berufe gar nicht gesprochen bisher. Übersetzer, Eisschnellläufer hatten wir, aber Eisschnelltrainer oder Eisschnelllauftrainer.
Das mache ich nicht mehr.
Das machen Sie nicht mehr, steht aber auf der, sozusagen steht auf der langen Liste.
Ja.
Auch der Diplomgärtner gehört auf diese Liste, bevor der Schriftsteller dazu kam. Welchen Berufswunsch hat sich Gerbrand Bakker noch nicht erfüllt?
Ja, ich denke dann doch Holzarbeiter. Nee, Holz.
Wo wollen Sie arbeiten? Im
Holz
Wald?
Holz schneiden. Oder? Nein. Das finde ich auch wunderbar. Ich habe zu Hause auch ein Kettensäge und ein Wäldchen. Kunst aus Holz machen. Oder Möbel, das wäre schön. Ich tue das auch ab und zu.
Und da sind Sie in der Eifel, wo
in
Sie
der
ja
Eifel
eigentlich
mach
an der
das.
Richtigen Adresse. Da haben Sie sich 2012 ein Bauernhaus gekauft, haben einen großen Garten. Das ist der Gegenentwurf zum Leben in Amsterdam, in der Stadt.
Ja, und ich war da auch einige Jahre, so sagen wir 6 Jahre, sehr zufrieden. Meine Medikation gegen diese Depressionen hat sehr gut angeschlagen. Ich war alleine, war völlig okay. Dann gab es Jasper. Ich habe diesen Garten geschaffen. Aber jetzt gibt es ein Problem. Dieser Garten ist fast fertig. Das kann sein, dass man fertig ist mit dem Garten.
Das mögen Sie nicht, habe ich gelesen. Sie mögen es eigentlich immer gerne, wenn noch was auf der To-Do-Liste steht.
Nee, es muss etwas zu tun sein. Jetzt sind wir zu zweit. Also jetzt wird so ab und zu gesprochen über, was machen wir? Ja, gehen wir zurück nach Holland oder gehen wir noch weiter nach Wales zum Beispiel, auch einer meiner Lieblingsländer. Aber ich kann also auch anfangen mit aus Holz Möbel machen, weil das kann man unendlich machen natürlich.
Holz wächst nach.
Ja.
Jetzt sind wir fertig mit der Sendung. Bevor wir zur letzten Musik kommen, kurz noch ein Ausblick. Neven Subotic ist in den nächsten Zwischentönen bei meinem Kollegen Klaus Pilger zu Gast. Der Ex-Fußballprofi engagiert sich mittlerweile für Kinder in Not und Brunnenbau in Afrika. Darum also geht's in den nächsten Zwischentönen. Und die heutigen mit dem Schriftsteller Gerbrand Bakker gehen so langsam zu Ende. Wir hätten dann nochmal Henry Purcell und zwar mit der Trauermusik für Queen Mary. Ist das, Herr Bakker, nicht ein bisschen zu morbide für so einen Schluss eines Gespräches oder ist das angemessen majestätisch?
Naja, da muss ich natürlich sagen, die Folgereihe der Musik ist nicht meine Reihe.
Ist meine Schuld.
Aha. Nee, traurig. Stimmig, sagen wir dann auf Holländisch.
Passt.
Ja.
Gerbrand Bakker, ich danke Ihnen für dieses Zwischentöne-Gespräch.
Keine Ursache.
Mit Dank fürs Zuhören verabschiedet sich am Mikrofon Marja Elmenreich.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.